Wir sind alle gesund geworden. Guck dir mal meine Haut an. Guck sie dir an. Sie ist völlig rein. Ist das nicht grandios? Also jetzt muss ich erstmal meinen kleinen Sohn in die Arme fassen. Ich habe ihn 3 Jahre lang nicht gesehen. Und meine Frau erst, die wird Augen machen. Noch ein paar Straßen und dann bin ich endlich da. Oh Mann, diese Zeit, das war die schlimmste Zeit meines gesamten Lebens. 3 Jahre lang, 4 Jahre lang, genau, ausgeschlossen aus der Gesellschaft und immer diese Schmerzen, das wünscht man noch nicht mal seinem schlimmsten Feind. Ich gehe nie wieder an diesen Ort zurück. Respekt. Wir sind alle rein geworden. Alle 10. Also, ich könnte mich bei Jesus bedanken, aber, also eigentlich habe ich ja auch einen großen Anteil daran, dass ich gesund geworden bin, oder nicht? Also ich meine, ich bin ja schließlich dahin gegangen, obwohl ich noch nicht rein war. Und überhaupt, wer kann mir denn nicht versichern, dass das alles ein riesengroßer Zufall war? Oh nee, also ich hab keine Zeit mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hab nicht gearbeitet. Ich habe so lange nicht gearbeitet. Ich habe so einen riesen Berg, den ich jetzt bewältigen muss. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich habe auch keine Zeit, mich zu bedanken. Das können die anderen machen. Das kann auch jeder gut nachvollziehen. Ich habe keine Zeit. Wow, ich bin echt dankbar. Das ist grandios. Wir sind geheilt. Aber jetzt zu Jesus hingehen. Also, ihr müsst wissen, ich bin nicht so der große Redner und ich mag diese peinlichen Situationen immer nicht. Nachher weiß ich nicht, was ich sagen soll. Nee, also da gehe ich lieber nicht hin. Juhu, ich bin gesund. Dieser Jesus, der ist grandios. Der ist klasse. Der ist super. Also am besten bedanke ich mich heute noch. Und ich muss vorher noch ein Geschenk besorgen. Nee, am besten 2, 3. 3 ist doch gut. So richtig schön große Geschenke. Und ja, ich muss aber vorher noch zu meiner Familie. Ja, und da ist noch meine Tante. Ah, und Oma Frieda, die muss ich auch noch begrüßen. Ja, nächste Woche. Aber nächste Woche gehe ich ganz bestimmt zu Jesus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Freunde und liebe Bekannte der Gemeinde Barmbek, schön, dass ihr hier seid. Und es ist auch schön, dass ich euch begrüßen darf. Ich freue mich, dass es so viele Wagemutige gibt, die zu meiner ersten Predigt hier in Barmbek geblieben sind. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen. Lukas 17. Danke. Lukas 17, 11 bis 19. Ich sage es nochmal. Lukas 17, 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Danke. Sind nicht die 10 rein geworden? Als ich diesen Bibeltext das erste Mal bewusst las, habe ich diese Frage komplett überlesen. Stellen wir uns diese Situation mal bildlich vor. Da kommt dieser Samariter zu Jesus, euphorisch, gut gelaunt und total dankbar. Und dann kommt so eine Frage. Es ist eher eine Stimmungskiller-Frage. Im Deutschunterricht hatte ich früher die schöne Pflicht, Stilmittel auswendig zu lernen. Und ich wette, meine Deutschlehrerin wäre richtig stolz auf mich, wenn sie wüsste, ich wende mein Wissen tatsächlich mal an. So kann ich euch jetzt mitteilen, es handelt sich hier um eine rhetorische Frage. Eine Frage also, auf die der Fragesteller nicht unbedingt eine Antwort haben möchte, denn die Lösung ist relativ klar. In unserem Falle also ja. Ich bin nie die große Leuchte in Mathe gewesen, aber bis 10 zählen, das krieg sogar ich noch hin. Ich frage mich, warum hat Jesus diese Frage denn gestellt? Und auf jeden Fall, denke ich, können wir getrost ausschließen, dass er vergessen hat, wie viele er gesund gemacht hat. Das Spannende hierbei ist, Jesus geht gar nicht auf den Samariter ein. Nein, er stellt gleich die zweite Frage, indem er die erste für sich selbst beantwortet. Wo sind aber die 9? Wo sind aber die 9? Das hier ist die Verstärkung der ersten Frage. Wenn ich jetzt der Samariter wäre, dann würde ich doch jetzt mal was sagen wollen. Ich meine, ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass er von dem einen oder anderen schon weiß, wo er sich gerade aufhält. Das hier ist eine Wissensfrage. Bis hierhin könnte man das Ganze, ganz grob natürlich, mit einer Mathe-Unterrichtsstunde vergleichen. Der Lehrer stellt eine Frage, eine ziemlich einfache, und das Beste kommt, ich weiß die Antwort. Jetzt möchte ich mich melden, aber dazu komme ich gar nicht, denn er stellt gleich die nächste Frage. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, sowas. Aber ich kann mit meinem Wissen glänzen, denn ich habe Insiderwissen, obwohl die zweite Frage wirklich schon schwieriger ist. Aber auch dazu komme ich nicht, denn Jesus stellt gleich noch eine Frage, also in unserem Fall der Lehrer, um in dem Bild zu bleiben. Aber halten wir kurz fest. Jesus stellt zwei Fragen, ohne eine Antwort haben zu wollen. Die Spannung steigt, denn was kommt jetzt? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Diese Frage hier ist anders. Zwar ist sie auch eine rhetorische Frage, aber die anderen beiden, das waren Faktenfragen. Sie waren ziemlich neutral gestellt. Diese Frage hier ist emotional. Sie offenbart, wohin Jesus wollte. Der Spannungsverlauf hat hier ein Ende. Dank dieser Frage können wir die Gefühlslage von Jesus erkennen. Jesus ist traurig und er ist enttäuscht. Ich stelle mir das so vor. Jesus stellt die ersten beiden Fragen und nach der letzten legt er eine Pause ein. Vielleicht seufzt er. Und dann realisiert er, oh, der Mann kniet ja noch auf dem Boden. Ist das nicht interessant? Während Jesus diese Fragen stellt, kniet der Mann die ganze Zeit zu seinen Füßen. Das macht diese Fragen noch gewichtiger. Es sind nicht solche Fragen, die man stellt, kurz bevor jemand weggeht. Ihr kennt alle solche Fragen. Ich mache mal ein Beispiel. Das sind solche Fragen wie, hey, sag mal, weißt du, was mit dem und dem gerade los ist? Wie geht's dem? Nein, so eine Frage ist das hier nicht. Jesus stellt sie, bevor sich der Samariter richtig bedanken konnte, bevor er aufgestanden ist, bevor diese Handlung abgeschlossen ist. Es ist eher eine mit der Tür ins Haus fallen Frage. Die Art und Weise macht uns deutlich, Jesus ist echt traurig, er ist enttäuscht. Aber da steckt noch mehr dahinter. Wo sind aber die Neun? Jesus hat es damals gefragt und er fragt es uns auch noch heute. Deswegen ist meine Predigt auch mit dem Titel »Wo bist du?« überschrieben, weil Jesus jeden einzelnen dieser Neun vermisst. Die Frage ist, wo stehen wir in dieser Geschichte? Gehen wir noch mal kurz auf den Anfang zurück. Alle rufen Jesus an und sagen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Was ich hier feststelle ist, häufig fällt uns es gar nicht so schwer, Jesus anzurufen und ihm um etwas zu bitten. Allen antwortet Jesus, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und ebenfalls alle gehen hin und, ihr ahnt es schon, alle werden gesund. Warum habe ich das so stark betont? Nun, mir ist es wichtig, dass wir feststellen, dass das bei allen das Gleiche ist. Alle haben den Mut hinzugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz schön gehörige Portion Glauben in Jesu Worte erfordert hat. Sie müssen wenigstens ein kleines Fünkchen Hoffnung in sich gehabt haben, um hinzugehen, obwohl sie noch nicht rein waren. Auch auf die Gefahr hin, dass sie eine Enttäuschung erleben. Das nur mal so zur Ehrenrettung der Neun. Denn jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Nur einer und dann gerade auch noch der Samariter kehrt zu Jesus zurück, um zu danken. Und das ist Jesus wichtig. Wo stehst du? Wo stehst du in dieser Geschichte? Die Gefahr bei so einer Frage ist, dass wir ganz leicht in eine Standardantwort hineingleiten. Klar, ich wäre natürlich bei dem Samariter, gar keine Frage. Aber lasst uns darüber nachdenken, was könnte die Neun daran gehindert haben? Ich habe euch zu Anfang einige der Neun vorgestellt. Da war zunächst dieser hier. Er war so begeistert und so überglücklich, dass er Jesus darüber ganz vergessen hat. Als wir unseren Hund neu hatten, da war er von allem und jedem begeistert. Nur dachte er nicht immer an uns. Man konnte ihn super leicht ablenken. Einmal bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen. Also nicht nur einmal, das kam schon häufiger vor. Aber einmal sah er ein Flugzeug. Und dann hat er versucht, hinterher zu rennen bzw. zu fliegen. Und dass ich am Ende der Leine hing, war ihm zumindest ziemlich egal. Bei meinem Hund kann ich das nachvollziehen, weil ich denke mir, er hat sich bestimmt ausgemalt, was für ein großartiger Vogel das ist und was für ein wunderbares Festmahl das für ihn wäre. Aber auch mir passiert es manchmal, dass ich in meiner Begeisterung mich ablenken lasse und meinen Dank nicht an Jesus richte. Der zweite hier war derjenige, der Schmerz und Leid erlebt hat, der schlechte Erinnerungen gemacht hat. Manchmal bedeutet es, dass wenn wir uns bedanken, dass wir über schwierige Zeiten hinwegsehen müssen. Der dritte hier. Einer, der denkt, ich kann alles alleine. Ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe das selbst. Und ich muss mich schon gar nicht bedanken. Ich könnte hierfür jetzt ein Beispiel bringen, aber ich will mich nicht in eine missliche Lage bringen. Und ich denke, ihr kennt genug Beispiele für solche Typen oder für solche Situationen. Der vierte, einer, der keine Zeit hat. Er hat das Lebensmotto, ich habe keine Zeit. Und das weiß er nicht, denn er hat ja keine Zeit, darüber nachzudenken. Und er hat auch überhaupt keine Zeit, sich zu bedanken. Ich denke, dass dieser Typ Mensch in vielen von uns steckt. Denn wer kennt das nicht? Ein voller Terminkalender, man hetzt zum einen, zum anderen. Aber die persönliche Zeit mit Jesus, die wird dabei ein bisschen knapp. Der nächste war dankbar. Der war richtig dankbar. Aber ja, das Äußern, das ist so eine Sache für sich. Denn das ist ja unter Umständen ein bisschen peinlich. Und er war nicht so der große Redner. Und es hat ihm sowieso alles nicht so richtig gepasst. Dank erfreut immer auch denjenigen, der den Dank erhält. Und gegenüber Gott, da können wir uns ganz sicher sein, dass er uns einfach so versteht. Wir brauchen kein großes Redegeschick, um vor Gott zu treten. Ihr kennt alle den Spruch, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und meine steile These ist, dass ziemlich viele in diesem Raum das nicht immer umsetzen. Ich für meinen Teil setze das nicht immer 1:1 um. Wenn dieses Aufschieben in einer extremen Form vorkommt, dann gibt es dafür einen Fachbegriff. Man nennt das Prokrastination. Pro kommt vom lateinischen Wort für und kras von morgen. Also etwas, was ich für morgen lasse oder für übermorgen oder auch für überübermorgen. Nun, ihr seht, Aufschieben kann uns auch ganz leicht daran hindern, zu Jesus zurückzukehren. Für diejenigen nun, die mitgezählt haben, korrekt, ich habe euch 6 mögliche Möglichkeiten vorgestellt. Und ja, es waren 9, die nicht zurückgekehrt sind. Vielleicht hat der eine oder andere noch andere Gründe, was ihn vielleicht abhält, sich zu bedanken. Jesus ist das Danken wichtig. Und darum sollten wir es auch tun. Dankbarkeit tut uns gut. Unabhängig davon, ob wir der Bibel Vertrauen schenken oder nicht, es ist erwiesen, dass dankbare Menschen eine höhere Lebenszufriedenheit haben. Laut einer Studie von Psychologie Heute sind Menschen mit einer dankbaren Grundeinstellung glücklicher, ausgeglichener, sie fühlen sich wohler in ihrem Alltag, sie schlafen länger und sind am Morgen auch ausgeruhter als Menschen mit einer negativen psychischen Grundeinstellung. Ich finde, das hört sich ziemlich gut an. Aber es kommt noch besser. Denn wenn man diesen Dank auch noch seinen Mitmenschen gegenüber mitteilt und eine Wertschätzung ihnen gegenüber hat, dann steigert das die Chance auf feste soziale Bindung. Grandios, oder? Dann können langlebige Freundschaften entstehen. Zumindest ist die Chance höher. Oh. Und diese Freunde sind es dann später, die eine Auffangstation für uns bilden können, die uns aufhalten, wenn es uns mal schlecht geht. Auch bei Dankbarkeit gilt das Motto, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder hinaus. Das heißt, wenn ich Dank gebe, werde ich auch Freude zurückbekommen. Ich möchte, dass diese Predigt ja auch ins praktische Leben übergeht. Deswegen kommt hier die gute Nachricht. Dankbarkeit ist lernbar. Sogar wenn man ein Dankbarkeitstagebuch führt, kann das die innere Einstellung verändern. Ich selber führe so ein Tagebuch und das Prinzip ist total einfach. Jeden Abend setze ich mich kurz hin und schreibe 3 Dinge auf, für die ich Gott an diesem Tag wirklich dankbar bin. Und dann bringe ich das im Gebet zu ihm. Und das Schöne ist, selbst an einem grauen, regnerischen Montag mit mittelmäßig bis eher schlechtem Mensaessen habe ich immer noch 3 Dinge gefunden, wofür ich Gott wirklich dankbar bin. Es ist nicht so wichtig, welche Prinzipien ihr anwendet, aber es ist schon wichtig, dass wir täglich unseren Dank zu Gott bringen. Dankbarkeit gegenüber Gott ist wunderbar. Und im nächsten Schritt können wir das auch unseren Mitmenschen gegenüber bringen. Und aus Erfahrung weiß ich, dass ein Dankeschön schon mal einen Tag retten kann. Häufig sind es Kleinigkeiten, die wir als Selbstverständlichkeiten hinnehmen. Zum Beispiel, dass hier eine Blume steht, dass hier also dekoriert ist. Dass es Menschen gibt, die unten im Bistro für Tee und Kaffee sorgen. Und ich bin ja immer voll fasziniert davon, dass es Leute gibt, die sich mit Technik auskennen und ihre Gaben und Fähigkeiten tatsächlich anwenden. Das ist gut. Und dafür danke ich euch. Das sind diese Hintergrundarbeiter, die unseren Dank verdienen. Kommen wir zurück zu dem Bibeltext. 9 kehren nicht zurück, nur einer. Übertragen wir das mal auf unsere Gesellschaft. 90%, die sich nicht bedanken und 10%, die sich bedanken. Ein realistisches Bild unserer Ellenbogengesellschaft. Aber hierbei müssen wir ja nicht stehen bleiben. Auch heute fragt Jesus, hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben? Und es ist unsere Entscheidung, wie wir darauf reagieren. Ob wir umkehren oder ob es scheinbar wichtigere Dinge gibt, die uns abhalten. Die Entscheidung hierbei liegt ganz bei uns. Ich möchte nun Vers 19 für diejenigen, die mitlesen wollen, nochmal lesen. Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Nun, das finde ich jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Denn wo hat ihm denn der Glaube geholfen? Die anderen 9 sind genauso rein wie er. Rein körperlich hat er keinen Unterschied. Warum sagt Jesus so etwas? Im Griechischen steht hier das Wort sesoken. Das ist unsere deutsche Perfektform und kann übersetzt werden mit gerettet oder selig gemacht. Also dein Glaube hat dich gerettet. Das ergibt für mich deutlich mehr Sinn. Der Samariter ist gesund geworden, genau wie die anderen 9 auch. Aber das ist das rein Körperliche. Er ist im Inneren, im Geistlichen ist er heil geworden, weil er Jesus als sein Heiland anerkannt hat. Er hat verstanden, dass ihm der Dank, den Lob und die Ehre gehört. Und so hat ihn sein Glaube tatsächlich gerettet, nämlich über diese Welt hinaus. Der Samariter kehrte um zu Jesus. Und das ist der entscheidende Unterschied. Er drückte seine Dankbarkeit aus, kniete vor Jesus nieder. Wir merken, hier ist eine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und die Frage ist, wo bist du? Wo bist du? Es ist wichtig, dass wir nicht nur dankbar sind, sondern diese Dankbarkeit auch äußern. Und dass wir diesen Weg der Beziehung einschlagen. Wir können uns überlegen, ob wir das wollen oder ob es etwas gibt, was uns daran hindert. Für den heutigen Tag und auch für die kommenden wünsche ich uns, dass wir vertrauensvoll zu Jesus kommen, dass wir ihm den Dank und die Ehre geben. Ich wünsche uns, dass wir diesen Weg der Beziehung einschlagen. Und ich freue mich schon ganz sehr auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt und zu uns sagen wird: Dein Glaube hat dich gerettet. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, du bist ein großer und ein mächtiger Gott. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Du bist Liebe und dafür danken wir dir. Wir danken dir dafür, dass du uns lieb hast. Danke. Danke für all das Gute, was du uns täglich schenkst. Danke, dass wir hier eine Gemeinde sein dürfen. Danke, dass wir einander haben. Vater, ich bitte dich, dass du uns heute segnest an diesem Sabbattag. Ich bitte dich, dass du uns in dieser Woche behütest, auf dass wir uns nächste Woche wiedersehen können. Hab Dank dafür. Amen.